Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Kulturjournalist Tobi Müller. Er schreibt über Themen wie Theater, Pop, Digitales und Politik und arbeitet unter anderem für das Magazin Monopol und für Zeit Online. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich. Hallo, Jana.
Herr Müller, ich möchte die Sendung heute beginnen mit dem sogenannten Check-in-Generator. Das ist hier so eine Website, da kann man draufklicken und da sich so Fragen für den Beginn von Meetings zum Beispiel ausspucken lassen. Also es geht so ein bisschen um lockeren Einstieg.
Haben wir ein Meeting hier?
Ist das ja,
hier?
Ich glaube, wir haben so ein Meeting namens Sendung und gute halbe Stunde Podcast. Gut. Also möchte ich jetzt dieses Meeting nicht ganz so bierernst beginnen, wie wir es sonst machen, weil wir sprechen ja viel über Politik, sondern mal kurz mein Smartphone fragen, was das denn hier vorschlägt. Ah ja, das Smartphone schlägt die Frage vor, wie oft arbeiten Sie im Schlafanzug?
Nie, ehrlich gesagt, nie. Nee, auch während der Pandemie nicht. Also gut, bei Journalisten zumal Freien ist es natürlich so, dass es ja sehr schwer fällt, manchmal die Arbeitszeit so richtig zu limitieren oder sagen, wo beginnt sie und wo hört sie auf? Und wenn ich jetzt noch im Schlafanzug im Bett liege und noch was lese, was ich dann für die Arbeit brauche, aber das ist auch ein bisschen übertrieben. Also was ich dann spät nachts oder vor dem Einschlafen noch lese, hat eigentlich selten mit der Arbeit zu tun, weil sonst kriege ich diese Notizreflexe. Also egal, was für ein Gerät das ist, schreibe ich dann noch was ins Handy, ist ja nicht gut vom Licht her, nachts auch, oder muss ich wirklich noch einen Bleistift zur Hand nehmen, dass man dann oft zu mühsam. Nee, eigentlich nie. Ich gehe auch gerne in der Pandemie, habe ich mich gerne geduscht und was Richtiges angezogen und dann hingesetzt, als man nicht ins Büro durfte und ich bin nicht so der Schlafanzugstyp. Nee.
Nicht schlecht. Ich muss zugeben, ich habe das nicht immer hingekriegt, gerade in der Pandemie nicht, aber auch im normalen Alltag nicht, wenn ich irgendwie im Homeoffice bin. Und eigentlich ärgere ich mich aber jedes Mal, weil man dann irgendwann mittags so zur Dusche schlurft und denkt, oh, ich hätte so viel produktiver sein können.
Vielleicht liegt es daran, dass ich Schlafanzüge überhaupt nicht so mag. Ich habe dann immer irgendwie immer was anderes an oder trage es nochmal ein zweites, drittes Mal auf oder so. Aber so der Schlafanzug wird mir immer wieder geschenkt, nicht zuletzt von meiner Frau. Dann finde ich es so ein paar Mal ganz cool und dann höre ich doch wieder auf damit. Das ist mir irgendwie so ein bisschen zu häuslich. Weiß auch nicht warum.
Dann sage ich herzlich willkommen auch an Sie alle, die Sie zuhören. Egal, was Sie tragen, egal, ob Sie häuslich sind, gerade die karierte Schlafanzughose verschämt ausziehen oder so. Herzlich willkommen zu unserer Stunde Sendung und der guten halben Stunde Podcast. Wir sortieren wie immer die Themen, die heute wichtig sind. Und wir beugen uns erstmal über das Interview mit dem Bundeskanzler, das er bei ProSieben Sat.1 am Abend gegeben hat. Mhm. Und eins ist sicher, er hat dabei keinen Schlafanzug getragen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Sender ProSieben Sat.1 ein Fernsehinterview gegeben am Abend. 15 Minuten lang hat er den zwei Interviewenden Rede und Antwort gestanden. Und es war jetzt, wie zu erwarten, nicht das allerspritzigste Interview. Aber ich musste aufhorchen bei der Wortwahl des Kanzlers, Herr Müller, als es um den Streithahnzustand der Ampelkoalition ging.
Alle diese vielen Entscheidungen sind mühselig errungen. Und man muss immer befürchten, dass irgendwie der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen verdeckt, was da real passiert ist.
Also Sie haben es gehört, er spricht vom Pulverfass und Schlachtfeld. Ganz schön kriegerisch, der Bundeskanzler.
Pulverdampf, ja.
Pulverdampf, ich habe Pulverfass gesagt.
Genau,
Pulverdampf,
ja, das Pulverfass wäre noch ein bisschen drastischer. Ich glaube, man muss den Kontext sehen, in dem er das gesagt hat im Interview. Das ist jetzt so ein bisschen das Buzzword, was von diesem Interview übrig geblieben ist. Es geht ja darum zu sagen, also ihm geht es darum, dem Bundeskanzler, dass er denkt, dass die Leistungsbilanz seiner Regierung, seiner Koalition so quasi sich im Nebel verliert. Das nennt er den Pulverdampf auch ein bisschen, der natürlich entstanden ist in dieser Koalition. Und er sagt auch gewissermaßen, ich glaube, wenn man sich das genau nochmal anguckt, worauf er die Betonung legt, nämlich, dass der Pulverdampf, dass der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen, so habe ich das verstanden. Wenn man dem nochmal ein bisschen nachhorcht, ist es der Pulverdampf, der hier quasi im Zentrum dieser Metapher oder fast Allegorie steht. Es wird ja was Szenisches draus, Pulverdampf, wir gehen aufs Schlachtfeld gewissermaßen. Er zeigt die Metapher also extra noch einmal an mit diesem gewissermaßen oder quasi, wie andere sagen, was man uns Journalisten dann wieder austreibt, das so hinzuschreiben. Die hat sich da so ein bisschen verselbstständigt, diese Metapher oder dieses Bild. Und wie gesagt, es geht ihm darum, dass er sagt, hier wird was nicht gesehen. Er hat davor alle Errungenschaften dieser Koalition aufgezählt und gesagt, das haben wir alles erreicht. Er steht natürlich auch in einer Kampagne, erstens von ganz rechts, zweitens natürlich auch von der CDU, die diese Regierung ständig beschießen. Und dann sagt er noch was anderes Wichtiges. Ich war, Sie merken es, ziemlich beeindruckt von diesem Interview, obwohl ich, selbst wenn ich hier wählen dürfte, ich bin ja nicht deutscher Staatsbürger, ich sehr weit weg von der SPD wäre und sie niemals wählen würde in Deutschland. Aber ich war sehr beeindruckt davon, dass er auch den Leuten nochmal versucht hat zu vermitteln, dass die Zeiten vorbei sind, wo wir mit 40% Parteien durchregieren können und dass wir uns auch in Deutschland daran gewöhnen werden müssen, dass wir komplizierte Koalitionen haben und dass da Konflikte zum demokratischen Findungsprozess dazugehören, dass man da nicht von Einigkeit immer sprechen kann, sei einfach ein Stück weit auch, wenn nicht die Zukunft, dann zumindest die Gegenwart, aber wahrscheinlich eben auch die Zukunft. Das finde ich ganz wichtig, das zu sehen und dass er diesen Punkt, finde ich, ziemlich überzeugend gemacht hat.
Total interessant, weil ich habe diesen O-Ton mit und ich habe den komplett anders wahrgenommen. Also da ging es nämlich, die Frage war, üben Sie auch Selbstkritik bei der Führung der Ampel, Herr Scholz? Und er, ich würde schon sagen, schiebt das Problem auf das Dreierbündnis. Hören wir mal rein.
Wenn Sie mir das Recht geben, alles alleine zu entscheiden, würde die Performance sofort anders sein. Das haben die Wahlergebnisse nicht hergegeben. Ich hätte nichts dagegen, aber ich glaube, das wird auch in Zukunft dabei bleiben. Das ist eher drei. Und wenn wir es schlecht haben, sogar vielleicht mehr Parteien miteinander regieren.
Und ich gehe mit Ihnen, Herr Müller, dass er da einen Punkt hat. Es wird komplizierter, sich zu einigen. Natürlich, je mehr Menschen da, je mehr an dem Bündnis teilhaben, je mehr Menschen da am Tisch sitzen. Aber es gab ja schon auch in der Vergangenheit Beispiele, wo Olaf Scholz dann auch in diesem Dreierbündnis ein Machtwort gesprochen hat. Und zum Beispiel, jetzt könnte mehrere rausgreifen, aber Atomkraftwerke, die wo es eine große Diskussion gab, ob die jetzt noch mal länger laufen sollen oder nicht. Und er hat dann ein Machtwort gesprochen und entschieden, diese Atomkraftwerke nach kurzer Verlängerung abzuschalten. Und das hat dann die Diskussion damals auch zumindest halbwegs beendet, erinnere ich mich dran. Und deswegen fand ich eigentlich diese Antwort auf die Frage nach der Selbstkritik echt nicht überzeugend, weil er eben wirklich so von sich wegweist und sagt, naja, wir sind halt ein Bündnis, wir sind so unterschiedlich, da ist das halt schwierig.
Ich finde das gar keinen Widerspruch. Also es gibt ein Wort, was fast exzessiv oft auftaucht in diesem Interview und das ist mühselig. Ne? Also er wiederholt das, glaube ich, ein paar Mal zu oft. Ein Spin-Doktor, ein Berater, ne, oder eine Beraterin hätte ihm das wahrscheinlich ausgetrieben, das so nach vorne zu stellen, dass die Arbeit mühselig ist. Das ist ihm ja auch abzunehmen. Ich glaub,
oh, das
so
war
viel,
Kalkül.
Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Das klingt ein bisschen weinerlich. Ne? Also dass man das Mühselige so sehr betont in einem so kurzen Interview von 15 Minuten, sind das auch nur rund, wo ich die Performance sonst eigentlich ja sehr überzeugend fand. Natürlich, wenn man es hier psychologisieren möchte, hier so ein bisschen am Stammtisch über Mittag, muss man sagen, klar, Olaf Scholz gehört auch einer Generation an, als SPD-Parteimitglied, der natürlich noch ganz andere Zeiten dieser Volkspartei miterlebt hat, respektive in seiner politischen Karriere hat er ja auch das Verschwinden der SPD als Volkspartei miterlebt. Ne? Also wenn man in die Partei eintritt, wo sie in NRW zum Teil noch so 60% eingefahren ist oder noch weh zum Beispiel, kommt es nicht aus NRW, aber das ist nur so ein Beispiel, ne? Nordrhein-Westfalen, ist das schon was anderes, was wahrscheinlich Überwindung kostet, sich mit dieser Realität abzufinden, dass man plötzlich vielleicht nur noch Juniorpartner ist. Ist er jetzt nicht in dieser Regierung, aber sehr viel komplexe regieren muss. Auch da, finde ich, möchte ich nochmal auf das Wort Selbstkritik zu sprechen kommen, wo bei mir immer alle roten Lampen angehen, wie bei unserem Mikrofon jetzt hier im Sendestudio, weil ich, vielleicht hat das auch mit meinem Alter zu tun, bald Mitte 50 damit einfach ganz furchtbare Dinge in Verbindung bringen. Ne? Also Selbstkritik ist ein Begriff aus dem Stalinismus, ne? Und der chinesischen Kulturrevolution und ist auch weiter im Sozialismus gezogen werden. Das werden die ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger auch noch kennen. Also was mit Selbstkritik alles dann noch so gemeint ist. Das ist meistens ja eine Alibi-Übung unter Zwang stattgefunden, um einer Parteilinie zu entsprechen und um Besserung zu geloben. Michel Foucault hat das Wahrheitsregime genannt, ne? Also im Geständniszwinger, der moderne Mensch im Geständniszwinger, der ständig zu irgendwelchen Geständnissen gezwungen wird. Ich sehe den demokratischen Vorteil für die Debatte null dabei, dass jetzt ein Kanzler sagen muss, oh ja, ich bin reuig, das ist ein religiöses Motiv natürlich auch, ne? Ich beichte jetzt hier, was ich falsch gemacht habe, was einfach mit den konkreten politischen Prozessen in einer komplizierten oder auch komplexen Koalition sehr wenig zu tun hat. Das ist ein medialer Reflex. Sich da aufzuspielen und sagen, üben Sie jetzt bitte mal Selbstkritik, das macht eine autoritäre Partei und das ist eine Struktur, die an und für sich sehr autoritär ist. Ich finde, ich drehe immer, ehrlich gesagt, Sie merken es fast durch, wenn Journalisten diese Frage stellen. Ich habe sie auch schon gestellt, leider, vor 20 oder 25 Jahren zu Intendanten, die gescheitert sind im Theater zum Beispiel, mit einem Kollegen. Was ist Ihre Selbstkritik? Können Sie sich mal selbst kritisieren? Was ist das für ein Anspruch? Ich verstehe den gar nicht.
Ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist gar nicht diese Erwartung, dass dann jemand ruhig sagt, oh, ich habe alles falsch gemacht, sondern, und da gebe ich Ihnen recht, muss man die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen, der Versuch, eine Erklärung zu kriegen für eben dieses Schlamassel, muss man, glaube ich, wirklich sagen, dass die Ampelkoalition da gerade in ihrem Hickhack und in den Streitereien irgendwie aufs Parkett legt. Und da muss ich schon sagen, würde ich es vielleicht nicht Selbstkritik nennen, aber eben nach einer Erklärung fragen, warum die das nicht geschafft haben, sich als Fortschrittskoalition wirklich fortschrittlich auch zu verhalten. Weil offensichtlich da zwischenmenschlich ja so viel hakt, dass da eben immer wieder auch diese Handlungsunfähigkeit im Raum steht.
Na gut, also die Koalition ist natürlich unter ziemlich anderen geopolitischen Bedingungen angetreten, als sie mittlerweile eingetreten sind in der Situation. Und das sind Verwerfungen von historischem Ausmaß, die jetzt nicht einfach so weg zu viel Guten sind. Ne? Also mit guter Laune oder irgendwie mit einem besseren psychologischen Coaching ist einfach diese Pandemie und die Folgekosten plus dieser Überfall auf die Ukraine und was das heißt, nicht nur für die Energieversorgung, sondern eben auch für die Waffenlieferung an die Ukraine, was das alles bedeutet, in welchem Ausmaß wir da jetzt über Milliarden, über Jahre und Jahrzehnte hinweg irgendwie auskommen müssen, respektive mit den Defiziten oder mit den Kürzungen, die das anderswo bedeutet, das ist einfach kein Klacks. Und da, wie soll ich sagen, also ich meine, der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, was wirklich schiefgelaufen ist, ist die Kommunikation. Also wie sich einzelne Koalitionsvertreter und VertreterInnen dann, was sie durchgestochen haben, wie sie sofort an die Öffentlichkeit gekommen sind, mitten in Verhandlungen und so, das ist natürlich tatsächlich kein Benehmen oder keine Art, auch wenn man das politischem Kalkül vielleicht entsprechen mag, dass es da knallt in so unterschiedlichen Zusammensetzungen. Ich komme aus der Schweiz, da gibt es seit 70 Jahren oder noch länger eine große Koalition, das ist völlig normal, dass da die Dinge aufeinanderfallen. Das ist aber auch demokratische Aushandlung. Also zu wollen, dass man keine Mehrheitspartei mehr hat, die durchregiert und gleichzeitig aber ständig Angst zu haben, wenn sich die regierenden Parteien in die Wolle kriegen und über so große, so zukunftsweisende und uns alle betreffende Geschichten wie irgendwie, was machen wir mit den Folgekosten der Pandemie, was machen wir mit den Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine, die unsere Sicherheit quasi mitbestimmen könnten in den kommenden Jahrzehnten, ist das einfach nicht zu machen, dass man sagt, ach bitte vertragt euch mal wieder.
Jetzt haben mein Gast, der Kulturjournalist Tobi Müller und ich, ganz schön viel auf die Krisen und Streitpunkte und Diskussionen geschaut, die die Bundespolitik und die Ampel gerade beschäftigen. Und eine neue repräsentative Befragung, das sogenannte sozioökonomische Panel, das zeigt aktuell, allen Krisen und Katastrophen zum Trotz sind die Deutschen über die vergangenen Jahre eigentlich gar nicht so viel verzagter geworden, sondern sogar eher glücklicher. Für diese Umfrage wurden tausende Menschen befragt. Die haben ihre Lebenszufriedenheit angegeben auf einer Skala von 0 bis 10. Und bevor ich die Ergebnisse nenne, möchte ich von Ihnen mal gern wissen, Tobi Müller, auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem Leben, wenn 0 ganz und gar unzufrieden bedeutet und 10 das Höchstmaß, das geht, an Zufriedenheit ist?
Sehen Sie, dazu haben wir jetzt nicht reden können beim ersten Thema, weil wir schon so lang und schön miteinander gesprochen haben. Aber bei Herrn Scholz ging es ja auch um die Frage der Öffentlichkeit. Ne? Also können wir überhaupt noch was besprechen, bevor wir es gleich in die Parlamente tragen zum Beispiel? Gibt es öffentliche Orte der Aushandlung? Das hat ja auch viel damit zu tun, dass die Grenze zwischen privaten und öffentlichen Themen stark verschwimmt. Und das ist jetzt so ein Thema, wo ich sagen müsste, das ist privat. Das würde ich jetzt öffentlich nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil es auch zu kompliziert ist, weil ich natürlich ganz viele Markierungen trage. Frage des privilegierten weißen Mannes, die mir sofort um die Ohren fliegen würden, wenn ich jetzt sagen würde, ja, nee, das passt mir jetzt aber nicht so, da würde ich gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben und so weiter. Also das ist wirklich vermint, wenn man so möchte und eben auch so ein bisschen Privatsache, denke ich tatsächlich. Und das auch, wenn das Journalisten gerade schwerfällt, was sie ja immer auch da ein bisschen promoten müssen gegen außen, würde ich jetzt sagen, nee, das ist diese Einschätzung gehört mir und meiner Familie.
Dann versuche ich es aber nochmal, weil das gehört ja auch zum Journalismus, da ein bisschen hartnäckig zu sein von einer anderen Richtung. Was für ein, wenn Sie jetzt eins rausgreifen würden, was für ein Kriterium ist Ihnen denn wichtig, um einzuschätzen, wie zufrieden Sie sind? Also was fällt Ihnen da direkt ein? Ist das dann tatsächlich, Sie haben gerade Familie genannt, ist das so die, wie läuft das Leben in der Familie oder ist das noch was anderes, was damit reinspielt?
Aus ganz vieles, ne? Es ist ökonomische Sicherheit, natürlich, es ist natürlich die Gesundheit der Nächsten, ob das jetzt eine klassische Familie ist oder einen anderen Lebenszusammenhang, ist ja erstmal völlig egal dafür, ob das eine Herkunftsfamilie ist oder eine neue Familie oder einfach auch Freunde, wie man sich bewegt. Ich glaube, auch vernetzt sein oder einsam sein ist gerade etwas, was unter digitalen Bedingungen nochmal sehr viel wichtiger geworden ist. Und natürlich das Vermögen, ne? Also wie sieht es dann aus im Alter? Und das ist ja etwas, was die Studie eben nur so bedingt oder erst im zweiten Schritt dann tatsächlich verhandelt, wenn man über die Schlagzeile hinwegliest und dann nur ein bisschen tiefer reingeht, ist eben die nicht nur Lohnungleichheit oder die soziale Differenz, sondern die Vermögensungleichheit. Das ist eines der größten Probleme, weil sie so groß ist wie seit 100 Jahren nicht mehr.
Und Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, weil das Ergebnis, und darauf wollte ich auch ein bisschen raus, ist eben so im ersten Schritt. Vor 10 Jahren waren die Leute unzufriedener, da haben die im Durchschnitt mit 6,7 von 10 geantwortet. Also trotzdem eher zufrieden als unzufrieden mit ihrem Leben. Und bis zum Jahr 2021, bis dahin geht die Datenlage, ist der Wert hochgeklettert auf 7,4. Also im Durchschnitt haben 7,4% der Menschen gesagt, nee, anders. Im Durchschnitt haben die Menschen gesagt, ich bin bei diesem Punktesystem bei 7,4 von 10 bei meiner Lebenszufriedenheit. So, jetzt haben wir die Zahlen geklärt. Und man könnte ja aber auch sagen, wenn das jetzt nur bis 2021 geht, dann waren ja diese großen Krisen, so Ukraine-Krieg, ja, überhaupt noch gar nicht aktuell. Was ich aber spannend fand, war daran, wenn man dann nochmal genauer schaut, die Corona-Krise war schon aktuell und wir hatten es ja gerade schon von Kriterien, die da Bewertung finden. Wenn man die Leute nach ihrer Gesundheit gefragt haben, dann waren die trotzdem Corona-Pandemie zufriedener mit ihrer Gesundheit als zuvor. Und das haben sich die Studienmacher so ein bisschen so erklärt, dass eben so eine Welt, die als viel krisenhafter nach außen wahrgenommen wird, dazu führt, dass man so das eigene kleine Glück, das, was Sie gerade als so Familienumfeld auch beschrieben haben, dass das viel schärfer wahrgenommen wird und man dadurch eben sagt, oh, ich bin halbwegs gesund, ich bin jetzt sehr, sehr dankbar dafür und auch zufriedener, als ich es vorher war, weil ich es viel mehr wertschätzen kann.
Ja, das ist eine wiederum sehr psychologische Lesart, wo ich nicht genau weiß, woher die Daten stammen, die eigentlich dazu führt. Die ist einfach sehr spekulativ. Das mag so sein, würde ich aber gerne im Einzelfall sehen. Und ich habe jetzt das Set der Fragen nicht in Gänze irgendwie scannen können, um zu überprüfen, ob das überhaupt abgefragt wird. Und sonst bleibt es eine nette Spekulation, kann man machen, muss man nicht. Sonst könnte man vielleicht einmal aussagen, naja gut, also die Pandemie wurde halt auch relativ gut gehandelt, obwohl das gerade jetzt versucht wird, anders gesehen zu werden. Aber auch das, da sind wir schon im Wahlkampf von der CDU und der CSU und auch von rechts und von ganz anderer Seite. Auch links gibt es natürlich diese Abwanderungen. Ich meine, das Bündnis Sarah Wagenknecht sieht das wahrscheinlich ähnlich kritisch zum Teil. Aber man muss einfach sehen, dass es für uns natürlich vergleichsweise glimpflich abgegangen ist, ne? Wenn man es mit irgendwie Todeszahlen in anderen Staaten vergleicht, was man da zum Teil auch hingenommen hat einfach. Da sind wir doch einigermaßen gut durchgekommen. Sie haben natürlich völlig recht, also die großen Verwerfungen, die wir natürlich seit dem Überfall auf Russland oder jetzt auch im Gaza-Krieg, was natürlich die kulturelle Lage in Deutschland auch wirklich sehr, sehr stark spaltet, gesehen haben, ist da noch nicht mit eingeflossen. Aber was die Studie schon deutlich eben sagt, ist, dass es untenrum halt ganz anders aussieht, ne? Wenn wir die soziale Stratifikation angucken, dass da die Zufriedenheit dann doch deutlicher gesunken ist. Und das meine ich mit sozialer Ungleichheit. Es gibt schon ewig. Die Leute, die darauf hinweisen, in Deutschland war das lange der Herr, ne, Wähler, der irgendwie über soziale Ungleichheit in Deutschland geforscht hat, der alte deutsche Soziologe. Es gibt internationale Bestseller von Thomas Piketty, die seit irgendwie rund 10 Jahren darauf hinweisen, was für ein Pulverfass die soziale Ungleichheit und vor allem die Vermögensungleichheit für westliche Gesellschaften bedeutet. Also dass da ein Pulverfass heißt einfach, dass die Leute abdriften nach rechts zum Beispiel. Das ist eine der vielen Erklärungen, für Rechtspopulismus im Gesamten, in der gesamten westlichen Welt, die wir gerade sehen. Und dass das nicht so richtig ernst genommen wird. Und da war ich auch wirklich sehr irritiert, ne? Als ich jetzt die Schlagzeilen gesehen habe zu dieser Studie oder was dazu gesagt wird, dass es immer so ein bisschen geht, bis man dann darauf anspricht und sagt, nee, ja, untenrum ist sie halt tiefer geworden. Und da wäre ich dann gespannt auf die nächsten Zahlen, weil wenn die Pandemie ja was, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wir sind relativ gut durchgekommen, aber verstärkt hat, ist es halt schon wieder soziale Ungleichheit. Wir haben das in der Bildung gesehen, auch viel diskutiert, nicht zuletzt hier auf dem Sender, wie sich da die Unterschiede, die sozialen, gezeigt haben. Es sind auch Effekte, die ein, zwei Jahre brauchen zum Teil, um sie dann zu sehen, in den Schulen, auch in der Kulturwirtschaft, was jetzt gerade alles nicht mehr funktioniert, wo die Gelder entzogen werden, als ganz klare Folgekosten dieser Pandemie sehen wir erst jetzt. Also ich glaube, dieses Panel, diese Befragung, meine ich damit, wird sehr viel düsterer aussehen, wenn man sie vielleicht in zwei Jahren nochmal macht.
Der Parteitag der Demokraten ist ja in vollem Gange und zwar hier.
Chicago! It's good to be home!
Das war die Stimme des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Chicago, es ist gut, zu Hause zu sein. Die Obamas haben ja jeweils eine Rede gehalten, also Barack und Michelle. Und Barack Obama hat schon nochmal auch deutlich gemacht, das ist hier noch nicht in Sack und Tüten für die Demokraten.
Make no mistake, it will be a fight. This will still be a tight race.
Also es wird ein enges Rennen, sagt er. Man könnte ja auch sagen, Tobi Müller, boah, muss der da jetzt unbedingt in dieser tollen Kulisse, so die Echtshow verspricht, nochmal drauf hinweisen. Sollte er nicht lieber dieses Momentum, diese Begeisterung nutzen und auf der Welle reiten?
Oh, but he did. Das hat er natürlich auch gemacht in dieser, wie fast immer, rhetorisch brillanten Rede, die alle anderen KandidatInnen in den Schatten stellt. Auch Kamala Harris, muss man sagen, was das angeht.
Na, die hat ihre Rede ja noch nicht gehalten.
Hat sie noch nicht gehalten, aber sie hat unglücklicherweise, wie ich finde, vor zwei Tagen einen Auftritt gehabt in der Convention, was so ein bisschen dem Protokoll widerspricht, ne, dass man sich da eigentlich zurückhält und dann kommt. Er hat immer wieder gesagt, dass sie für all das steht, was er dann aber quasi auch entwickelt hat. Ne? Also das könnte man jetzt so ein bisschen patronizing, so ein bisschen onkelhaft auch verstehen. Er hat das natürlich nicht in seinem Auftreten und so. Er macht das quasi performativ, gestisch und auch von seiner Tonlage her wett. Aber ich finde es richtig, nach den, ja, es sind jetzt auch schon fast vier Wochen, glaube ich, ne, wo klar war, dass Biden zurücktritt und dass Kamala Harris an seine Stelle treten wird und dass es auch bestimmt durchgehen wird bei der Democratic Convention jetzt in Chicago, dass man da jetzt mal so ein bisschen versucht, in eine inhaltlichere Debatte und auch in eine realistischere Debatte dieses Wahlkampfs zu kommen, weil das wird einem nicht durch die nächsten, was sind es noch, 75 Tage oder so tragen. Die Zeit ist sehr knapp und ich finde, er hat da was sehr, sehr Wichtiges gemacht, was dem Wahlkampf bis jetzt aus verständlichen Gründen natürlich gefehlt hat. Und das ist eine sehr viel größere Menge anzusprechen, als das den Kandidaten bisher gelungen ist.
Ist ja auch spannend, wie Barack Obamas Frau Michelle Obama da versucht hat, die Menge mitzureißen. Da können wir auch nochmal reinhören.
Das ist die Zeit, in der wir für Dinge aufstehen müssen, von denen wir tief im Herzen wissen, dass sie richtig sind. Nicht nur für unsere Grundrechte, sondern auch für Vernunft und Menschlichkeit. Für Grundwerte unserer Demokratie. Es ist an uns, daran zu denken, was Kamalas Mutter ihr gesagt hat. Sitz nicht nur rum und beschwere dich, mach etwas. Also, wenn sie über sie lügen, und das werden sie, müssen wir etwas tun. Wenn wir uns müde fühlen und uns fürchten, müssen wir uns wieder aufrichten, uns Wasser ins Gesicht spritzen und was? Etwas tun.
Also, sie hat diese Do-Something-Sprechchöre da animiert. Ich habe mich, Sie hatten jetzt gerade die These, dass Obama, also Barack Obama mit seiner Rede es schon schafft, irgendwie nicht nur die, die eh schon da total demokratisch eingestellt sind, anzusprechen, sondern auch noch darüber hinaus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel Michelle Obama das mit diesem Sprechchor hinkriegt. Also ich finde, es ist total wichtig, so eine Selbstvergewisserung zu haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihre Rede jetzt wirklich so darüber ausstrahlt. gesagt.
Nee, das ist in der Top-Aufgabenteilung, wie immer bei diesem Paar. Ich war auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht gerade ein Cringe-Moment, aber ich dachte, ja, es ist genderpolitisch auch sehr traditionell, weil sie spricht dann auch viel über die Mütter und die Aufgaben, woher sie kommt und ihre Mutter und so. Das ist schon sehr familienzentriert, obwohl das jetzt keine besonders konservative, auch gendermäßig nicht konservative Politikerin ist oder öffentliche Figur. Ne? Die Michelle Obama ist ja sehr selbstbewusst, sehr erfolgreich in allem, was sie tut. Und das war sie auch schon davor. Aber es ist eine klare emotionale Ansprache. Was wir hier gehört haben mit den Sprechchören, steht für mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen im afroamerikanischen Kontinuum der Pfingstpredigten oder eben dieser Gospel-Gottesdienste, wie man es manchmal nennt. In Europa, es gab auch zwei schwarze Politiker aus Tennessee, die sehr stark diesen Tonfall übernommen haben. Da konnte man ja gegen die verschiedenen Mikrofone rum, wo die Demokraten aus verschiedenen Staaten, manchmal Gouverneure, manchmal Mitglieder des Repräsentantenhauses, noch so Prep-Speeches gemacht haben. Obama hat was tatsächlich sehr anderes gemacht. Er hat nämlich zum Beispiel versucht, einen Generationenkonflikt anzusprechen, indem er gesagt hat, und selbst wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil manchmal etwas sagt, das uns quasi cringe fühlen lässt, wie es dann tatsächlich auf Englisch gesagt hat, sollten wir ihnen zuhören und gucken, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Damit spricht er, ohne es zu nennen, natürlich auch den Nahostkonflikt an, der die Demokratische Partei auch zu spalten droht oder gedroht hat, sie zu spalten. Ja, das ist ja auch ein Generationenkonflikt, nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern natürlich auch in den USA. Wer das wie sieht, wer aus welcher Generation kommt, oder wer das eben tatsächlich differenzierter zu sehen versucht. Und das war schon immer sein Take. Ne? Also zu sagen, ich muss nicht nur die Leute überzeugen, die sowieso demokratisch wären werden, sondern die Wechsel wäre, die Swing Stakes, das Swing States, die sogenannten, wie Michigan, Pennsylvania oder Wisconsin, wo Kamala tatsächlich gestern war, Kamala Harris mit ihrem Vize Walz. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Das, glaube ich, fasziniert auch sehr viele Leute hier in Deutschland, würde ich meinen, wo wir ja auch, also die Polarisierung kennen wir ja auch hier, die Wahlkämpfe werden sehr polarisiert ausgefochten. Und wenn ich an den letzten erinnere, hat man sich ja zum Beispiel bei der Grünen Partei jetzt eher für jemanden entschieden, die eine Kernklientel der Grünen ansprechen, nämlich Annalena Baerbock, und hat damit also sehenden Auges in Kauf genommen, dass sie die Wahl niemals gewinnen wird. Damit und den Politiker, der deutlich darüber hinausgestrahlt ist mit seiner Rhetorik, mit einem ganz anderen Überzeugungspotenzial damals, vermutlich, wahrscheinlich, ziemlich sicher, aus geschlechterpolitischen Gründen nicht hat antreten lassen. Das war auch Robert Habeck. Heute hätte dieser Umfragewerte natürlich nicht mehr, damals schon. Und das ist ein ähnlicher, ja, Fail, ne, könnte man sagen, wo man jetzt, den muss man wieder in diesen Wahlkampf hineintragen. Und Kamala Harris war nicht eine besonders integrative Person außerhalb der demokratischen Kernwählerschaft, auch wenn sie zum Teil diese Punkte in ihrem Programm hat und haben wird. Aber Obama ist natürlich der König, der rhetorische König davon, das immer wieder anzusprechen, was über die Klientel hinausgeht. Nur so kann man diese Wahlen gewinnen. Es ist mir ein bisschen ein Rätsel, warum man diese, das ist keine Raketenwissenschaft, ne? Das ist eigentlich eine Binse der Politik, da nicht auch konsequent umsetzt.
Sie haben ja selber, es klang vielleicht auch für den einen oder die andere schon durch, länger in den USA gelebt. Sie haben in Detroit Zeit verbracht, haben Sie mir verraten, und haben auch noch Kontakt dorthin. Was hören Sie denn da für Eindrücke von den Menschen?
Naja, man muss dazu wissen, dass es in den USA sehr schwierig ist, über Politik zu sprechen, gerade in einem familiären Umfeld oder wenn man die Leute nicht kennt. Und ich habe das lange nicht begriffen, habe mich auch als junger Mensch wahnsinnig drüber genervt und fand das spießig und irgendwie feige, nicht darüber zu sprechen, bis ich gemerkt habe, es hat auch mit der Geschichte des Landes zu tun, dass, wenn sehr, sehr viele unterschiedliche Herkünfte und Identitäten aufeinanderprellen, ist es einfach zu anstrengend, zu komplex, bei jeder Begegnung sofort zu klären, auf welcher Seite du stehst. Das führt tendenziell halt zu Mord und Totschlag an der Siedlungsgrenze, im Wilden Westen oder eben auch in der Großstadt. Das heißt, es gibt eine ganz andere Form der Höflichkeit, wie man in Europa sagen würde, und lässt da die Menschen erstmal sehr, sehr lange in Ruhe, die politischen Meinungen abzufragen. Ich brauchte 3-4 Monate, um zu merken, dass meine Gastfamilie damals seit Jahrzehnten republikanisch gewählt haben. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen aufgrund ihres Verhaltens und aufgrund der Diskussion und auf aufgrund dessen, wie sie mit mir umgegangen sind, nämlich sehr liberal, dachte ich. Ne? Und liberal heißt ja links auf Englisch in den USA, quasi von hier aus gesehen. Und ja, das höre ich so. Was, als ich zum letzten Mal da war, ist einfach quasi der Schock da, dass selbst wenn man republikanisch gewählt hat, Trump nicht wählen kann, wenn man noch so ein bisschen Decency in sich verspürt, aber natürlich auch Probleme hat, jetzt aus ihrem Lager zum Beispiel so jemanden wie Clinton oder Biden oder wahrscheinlich auch Harris zu wählen. Das weiß ich nicht so genau. Aber wie gesagt, diese quasi Zögerlichkeit, würde ich es mal nennen, sofort den anderen politisch abzuholen, was wir in Deutschland ja gerade sehr stark kultivieren, was auch ein Effekt sozialer Medien ist, positioniere dich jetzt und sofort und unmissverständlich, sonst bist du aus meiner Bubble raus, ist natürlich, führt zu, sagen wir mal, Konflikten, vielleicht sogar zu blutigen. Und das erstmal ein bisschen zurückzustellen, das ist eins der Dinge, die ich, glaube ich, zumindest zeitweise in den USA gelernt habe und mich immer wieder versuche, daran zu erinnern.
Tobi Müller ist mein Gast hier heute. Er schreibt als Kulturjournalist unter anderem für das Magazin Monopol und hat hier gerade schon, ist hier gerade schon ein bisschen mitgedanced. Und das passt zum nächsten Thema. Wir laden unsere Gäste ja immer ein eigenes Thema mitzubringen. Und Sie möchten, Herr Müller, gern Ihren Demokratiemoment teilen. Und der hat was mit Tanzen zu tun.
Ich bringe ja fast immer den Demokratiemoment mit hier, weil es ein Thema ist, das mich natürlich nicht loslässt. Den Demokratiemoment habe ich erfahren letzte Woche, als ich tanzen war, und zwar von 19 bis 22 Uhr. Jetzt nicht gerade die Primetime der Raver und Raverinnen, aber es ist eine Reihe vor dem Hamburger Bahnhof. Das ist ein Museum, Hamburger Bahnhof, Teil der staatlichen Museen zu Berlin, tatsächlich nicht weit entfernt von Hauptbahnhof hier in Berlin, da im Hof, bevor es in das Museum reingeht. Und seit Anfang Juni laufen diese Berlin-Beats mit wirklich einem sehr guten DJ-Programm, auch ziemlich ausgewogen, wenn ich das richtig sehe, zwischen den Geschlechtern, ob da Frauen diverse oder Männer auflegen. Und das ist umsonst. Und das gab es schon letztes Jahr. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob schon vorletztes Jahr. Aber ich bin jetzt zum ersten Mal hingegangen und das ist total überlaufen mittlerweile. Also die rennen denen die Bude ein. Und ich dachte erst so, ja, tanzen ohne Türsteher. Ne? Das ist tatsächlich ein sehr demokratisches Moment, wo doch viele Clubs natürlich auch immer stärker von sehr harten Türen, also Auswahlverfahren, geprägt werden und wo sich auch gerade was abspielt, was natürlich nie schön ist. Das ist ein sehr harter Generationenwechsel, der nach der Pandemie sich da ankündigt. Zum Teil DJs, die 50 sind, die vor zwei Wochen noch aufgelegt haben, kommen zwei Wochen später nicht mehr rein in den Clubs, wenn sie tanzen gehen möchten. Viele werden auch wirklich gecancelt, weil man sagt, es braucht jetzt eine Wachablösung. Ist an und für sich auch richtig, wie das geschieht und wie schnell es gerade geschieht, ist nochmal eine andere Sache. Und das war so komplett altersinklusiv. Ne? Also man könnte sagen, die noch nicht in den Club kommen, also die 16-, 17-, 18-Jährigen zum Teil, gute Clubs haben ja auch eine Policy von 21, die man, so also alt muss man sein, um reinzukommen. Und die nicht mehr in den Club kommen, neuerdings, nämlich die Älteren, dass sich das da so mischt und auch einfach ganz normales Feiervolk. Als ich dann noch zwei Stunden gegangen bin, ich wollte einfach zwei Stunden den DJ sehen, Nick Höppner, den ich sehr mag, ein alter Berghain-DJ, auch gerade hier in Berlin, war die Schlange auf der einen Seite fast bis zum Hauptbahnhof runter, auf der anderen Seite fast bis zum Naturhistorischen, also mehr als 100 Meter eigentlich auf jeder Seite. Und es war nur noch eine Stunde quasi Musik angesagt. Und das fand ich einfach sehr rührend, dass eine, doch üppig geförderte Institution wie die Staatlichen Museen zu Berlin einen Teil des Geldes auch dafür einsetzen, hier wirklich was Offenes zu machen. Man hat gesehen, das Bedürfnis ist riesig, auch wenn viele Clubs viele Leute nicht hereinlassen. Viele Clubs strugglen gerade, also kämpfen darum, überhaupt zu überleben. Da macht man ein Angebot von der Institution für ganz viele Leute. Man muss schon irgendwie, man wird ein bisschen durchsucht, wenn man reingeht, aber es ist überhaupt nicht wahnsinnig präsent, die ganze Security. Und wie gesagt, es kostet keinen Eintritt. Ein sehr niederschwelliges Angebot und eine sehr schöne Atmosphäre. Das fand ich gelungen, demokratisch und wichtig für eine öffentliche Institution.
Tobi Müller tanzt gern ohne Türsteher. Und dieser Song von Gigi D'Agostino, der wird auch oft gefeiert, wenn viele Leute ivre, also angetrunken sind. Und der feiert heute 25-jährigen Geburtstag.
Musik.
L'amour toujours heißt der. Und in letzter Zeit ist der immer wieder in Kontexten genutzt worden, in denen Leute zu dem Refrain ausländerfeindliche Parolen skandiert haben. Zum Beispiel ist ein Video auf Sylt vor einiger Zeit dazu viral gegangen und sehr, sehr viel diskutiert worden. Tobi Müller ist Kulturjournalist. Herr Müller, da ist ja immer die Diskussion, kann man Werk und Autor trennen?
Wieso? Das verstehe ich jetzt gar nicht in dem Zusammenhang.
Naja,
die ausländerfeindlichen Parolen kommen ja nicht von Gigi.
Nee, die kommen nicht von Gigi, aber muss, oder was ich vielleicht eigentlich fragen soll, präzise ist gut, da haben Sie recht, muss Gigi sich davon irgendwie distanzieren?
Ja, besser wäre schon. Ne? Also das hat er natürlich auch schon gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gerade heute Morgen früh noch vom Mai ein Interview gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung, wo er sagt, wenn jemand Lust hat, etwas Hässliches zu meinem Lied zu singen, kann ich das nicht verhindern. Das ist jetzt noch nicht besonders, ja, das könnte noch kämpferischer klingen, wie man sich davon natürlich distanziert. Auf der anderen Seite ist doch auch klar, oder? Dass ein Künstler wie Gigi D'Agostino, auch wenn das irgendwie Ballermann oder Bums-Techno ist, wie man das vielleicht nennt, jetzt wirklich nicht in diese Ecke zu stellen ist, das müsste auch eine gewisse Selbstverständlichkeit haben. Aber es ist natürlich, wie er das sagt, man kann nicht verhindern, dass ein Lied überschrieben wird, von anderen Leuten gesungen wird, dass es Coverversionen gibt und so weiter. Das ist auch rechtlich eigentlich gar nicht zu verhindern. Was zu verhindern ist, sind ausländerfeindliche, rassistische, Hetze, Parolen, und da ist die Politik zuständig und nicht der Künstler selbst. Das andere ist ein Prinzip von Popmusik. Also das Lied zu verbieten, wie man das zum Beispiel, glaube ich, auf einem Oktoberfest in München dann gemacht hat, weil man Angst hatte, dass jemand was darüber singt.
Da ging es um Laila, ne? Oder?
Nee, da ging es auch um Gigi. Um Gigi, Laila war ein Jahr davor. Aber Gigi war nochmal dasselbe. Wieder. Das finde ich tatsächlich absurd, weil das ist das Wesen von Popmusik, dass sie angeeignet wird von allen möglichen Leuten, auch von solchen, die dann gegen Gesetze verstoßen. Und das tun ja solche Parolen eindeutig. Da muss man sich dann dagegen wehren, wenn es soweit ist. Das kann man dann sanktionieren oder verbannen. Aber das Lied deswegen nicht mehr zu spielen, ist wirklich, also bescheuert, da geht's nicht. Das hat einfach mit Popmusik nichts zu tun. Und wenn man das versucht auch noch zu kontrollieren, wird man nicht besonders weit kommen. Oder halt dann nur noch irgendwie, ich weiß auch nicht, Staatspop oder so, so wie Staatsraison. Ist das dann quasi die Folge, die wir haben werden? Dann bin ich aber raus.
Obwohl es in den USA ja tatsächlich eine Reihe an Künstlerinnen und Künstlern gibt, die eben wirklich diese Kontrolle versuchen zu haben und die zum Beispiel Donald Trump verbieten, ihre Songs zu spielen. Also Phil Collins, Neil Young, die Rolling Stones, die sagen, ey, wir sind keine Begleitmusik für deinen Wahlkampf. No.
Ja, ja, klar. Man kann das dann, das hat aber damit zu tun, dass diese Videos dann, glaube ich, verbreitet werden. Ne? Das sind dann quasi Rechte, die man eigentlich einholen müsste, weil sowas viral geht. Das in einer Veranstaltung zu spielen und da dann einfach die Aufführungsrechte zu bezahlen, das kann keiner verhindern. Soweit ich weiß, das wäre zumindest die deutsche Praxis, wenn ich richtig informiert bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anders ist in den USA. Aber es geht natürlich darum, was dann mit dem Film davon, also was die Verbreitung davon angeht und was du dann dazu machst, ist wie ein Film. Wenn man plötzlich für einen Soundtrack irgendwas klaut, kann man auch nicht sagen, ich darf das. Da muss man die Rechte einholen davor und einen Preis festlegen, um das zu machen. Das kann man natürlich tun, aber jetzt zu verbieten, dass in der Disco der Song gespielt wird, ist absolut illusorisch. Also da gibt es überhaupt keine juristische Handhabe, und dem Künstler quasi dann auch noch Tantiemen wegzunehmen, indem man sagt, auf einer riesigen Veranstaltung wie dem Oktoberfest, das wird dann nicht gespielt, weil jemand anders was damit tun könnte, ist einfach juristisch überhaupt nicht haltbar. Und ich finde, wie gesagt, geht auch komplett am Wesen von Pop vorbei.
Okay, aber wenn Sie von Tantiemen sprechen, dann geht es Ihnen sozusagen auch um die Marktmacht des Künstlers, die ja sowieso nicht so groß ist im Streamingmarkt und so weiter.
Nee, also gut, aber einer gewissen Anzahl, ich meine, hat das eine halbe Milliarde Streams, ne? Gigi D'Agostino hat davon auch profitiert, dass das so steil gegangen ist. Es war vorher schon steil gegangen, aber da kommt dann schon ein bisschen Geld rum. So ist es nicht, aber das sind natürlich Freak-Zahlen, die in der Digitalisierung passieren. Ansonsten, klar, ist auch er davon betroffen, dass man mit Tonträgern nicht viel Geld verdient, außer man hat eben so einen Hit, und was dann dazu führt, dass er ständig irgendwelche Discos, Stranddiscos, Mehrzweckhallen und so weiter voll macht mit dem Zeug und quasi was zu Auftritten dann führt, ne? Das ist ja klar. Aber dass der Streaming-Kapitalismus das, ne, quasi nicht mehr bezahlen kann, Ja, wie soll er denn auch, ne? Also wenn das quasi alles frei Haus steht und die Konzentration so klar ist, dass wir alle nur noch über Taylor Swift und Adele sprechen und alles andere natürlich einfach auch wegbricht, Tourneen wegbrechen, Alben sich auch nicht mehr, also deutsche Alben streamen sich einfach kaum noch zum Beispiel. Selbst die größten Musikfirmen ziehen aus den großen Offices aus, wie hier Universal in Berlin zum Beispiel. Das ist kein Geschäftsmodell mehr, aber ja, man kann sagen, Agostino hat davon profitiert, weil die Streaming-Zahlen hochgegangen sind und ansonsten hat er sich eigentlich ziemlich gut verhalten, finde ich. Man hätte noch ein bisschen deutlicher sagen können, Hands off, lass die Finger von meinem Song. Geschadet hätte das ihm, glaube ich, bestimmt nicht.
Vielen Dank, Tobi Müller, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Danke sehr, hat mich sehr gefreut.